Loro. Wir kleben die Kreide wieder an den Felsen.
Ja, das waren sie, Arcade Fire und Everything Now hier beim Loro Home Run. Euren Lieblingssender, hoffe ich mal, ne? Aber sonst hättet ihr ja nicht eingeschaltet. Ja, ich hab's ja eben schon verraten. Ich habe jetzt den Direktkandidaten der SPD hier im Studio bei mir. Sein Name ist Christian Reinke. Er ist Direktkandidat für den Wahlkreis hier in Rostock. Er ist 37 Jahre... Nein, er wurde im Jahre 73 geboren, ne? 1973. Wohnt seitdem in Rostock und ist studierter Volkswirt. Hallo.
Hallo.
Ja, kurz mal vorweg, wir haben uns vorhin vor dem Studiogespräch auf das Du geeinigt, weil das, glaube ich, ganz okay ist. Radio Loro ist ein, so doch ein Stück weit gefühlt Jugendsender und wir sind ungefähr gleich alt. Ich glaube, da passt halt schon.
Sehr geil.
Jo, du bist seit 1991 in der SPD, habe ich in meiner Vorrecherche rausgefunden. Das ist schon richtig lange Zeit. Was motiviert dich eigentlich, Politiker zu sein?
Ich verstehe mich gar nicht so als Politiker eigentlich, sondern mir sind politisch ein paar Dinge wichtig. Ich habe in früher Jugend mich schon immer über Ungerechtigkeiten aufgeregt, sei es, dass die Leute für Arbeit nicht genug verdient haben, sei es, dass die Leute bei Arbeit schlecht behandelt werden, dass sie sich nicht wohlfühlen, sei es, dass Leute nicht genügend Krankenversorgung bekommen oder auch dem Thema Pflege oder auch wenn sie alt werden, dass sie nicht genügend Rente bekommen. Das waren Dinge, die mich immer schon gestört haben und da habe ich angefangen, mich politisch zu interessieren und dann auch zu engagieren.
Das heißt, wie war dein Einstieg in die Politik?
Naja, ich bin in den 90er Jahren, also in der Wendezeit, politisch interessiert worden und bin dann durch einen Freund zur Jugendorganisation der SPD, den Jusos, mitgeschleppt worden und das war für mich dann der Start und da bin ich dann in die Politik eingestiegen.
Okay. Du möchtest ja jetzt nach Berlin in den Bundestag einziehen, zum ersten Mal, ne? Du bist der Direktkandidat der SPD. Was denkst du denn, wie kannst du von dort aus auch Politik für Rostock machen? Hast du da schon eine Vorstellung?
Ja, selbstverständlich. Also es ist so, dass viele Leute in Rostock beispielsweise ein Problem mit bezahlbarem Wohnraum haben. Wir brauchen wieder mehr sozialen Wohnungsbau. Und eine Möglichkeit, das zu fördern, ist natürlich der Bund, wo die entsprechenden Programme 2019 auslaufen. Also es wäre wichtig, dass wir das Programm über 2019 hinausführen. Und damit sich das überhaupt richtig lohnt, müsste das Programm auch finanziell aufgestockt werden. Das wäre zum Beispiel ein Beitrag, den man in Berlin leisten könnte. Dann ist das Thema befristete Beschäftigung mir sehr wichtig. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wie das ist. Und das betrifft auch viele Menschen in Rostock und da müsste man einfach nur das Teilzeit- und Befristungsgesetz ändern, dass in Zukunft sachgrundlose Befristung nicht mehr möglich ist. Und ein dritter Beitrag, den man für Rostock leisten kann, auch viele junge Familienväter oder Mütter sind mit dem Thema Kitas befasst. Also mehr Kita-Plätze, mehr Qualität in den Kitas und auch perspektivisch eine kostenlose Kita. Und das können die Bundesländer nach meinem Dafürhalten nicht alleine regeln. Und da sollte auch der Bund mithelfen. Und das wären so die drei Bereiche, für die ich mich da stark machen würde.
Okay, welche politischen Baustellen siehst du vielleicht generell in Rostock?
Naja, wir haben in Rostock lange Zeit das Problem gehabt, dass wir unseren Haushalt konsolidieren mussten und das führte dazu, dass wir einen riesen Investitionsstau haben, also viele Straßen oder Schulen warten noch auf die Sanierung und auch da kann der Bund mit entsprechenden Investitionsmitteln mithelfen oder ein aktuelles Beispiel ist die Mühlendammschleuse, wo wir im Prinzip mit Bundesmitteln die Schleuse sanieren könnten beispielsweise.
Okay, du hast eben schon das Wohnen angesprochen. Rostock ist ja ein großes Problem. Wir haben, glaube ich, unter 1% Leerstand in Rostock an Wohnungen. Das heißt, es ist verdammt schwierig, eine Wohnung zu finden. Wissen wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen selber, gerade wenn man hier an der KTV will, wohnen will, aber auch in anderen Wohngebieten sieht es ja eher mau aus. Und jetzt wird ja aktuell viel gebaut in Rostock. Das jetzt hat nicht unbedingt was mit Wohnen zu tun, aber das ist zum Beispiel sowas wie das Werftdreieck wird bebaut, Mittelmole in Warnemünde, Stadthalle wird bebaut, etc. etc. Sollte man nicht vielleicht eher in Rostock, jetzt, du hast es schon erwähnt, den sozialen Wohnungsbau anschieben?
Sowohl als auch. Also wir brauchen Wohnungen für alle Bevölkerungsschichten und das betrifft aber auch natürlich diejenigen, die vom sozialen Wohnungsbau profitieren würden. Aber da ist das Problem, dass wir beim Neubau sehr, sehr viel Zuschuss zu einem Bau finanzieren müssten und dass sich das häufig für die Wohnungsunternehmen nicht ausreichend lohnt. Und deshalb brauchen wir eine Aufstockung der Mittel und eine Änderung der Richtlinien, beispielsweise auch auf Landesebene.
Okay, und soll denn dieser neu geschaffene Wohnraum, auch so ein sozialer Wohnungsbau, soll er in kommunaler Hand bleiben aus deiner Sicht?
Ja, also ich bin stark dafür, dass Wohnungen hauptsächlich im kommunalen Bestand neu geschaffen werden, weil wir dann auch eine Kontrolle darüber haben, was mit den Wohnungen passiert.
Ja, und das wäre aus meiner Sicht vielleicht auch ein Vorteil für die Stadt und auch für die Länder oder so, wenn das in kommunaler Hand bleibt. Du hast jetzt viel über Geld geredet, es sind fehlende Mittel da, aber wenn man das Geld jetzt ausgibt, da würde ja auch was geschaffen, was man nicht einfach ausgibt, was dann weg ist, sondern die Leute haben Wohnraum. Das wäre auch eine langfristig gute Investition. Wie siehst du das?
Ja, also das verschafft den Kommunen natürlich eine Steuerungsmöglichkeit, dafür zu sorgen, dass es nicht eine soziale Entmischung der Wohngebiete gibt, sondern dass die soziale Durchmischung der Wohngebiete bleibt oder in manchen Fällen muss sie auch wiederhergestellt werden. Und dafür wäre kommunal tragender Wohnungsbau natürlich besser geeignet.
Okay, gehen wir mal weg jetzt vom Wohnungsbau, wenn das noch ein wichtiges Thema ist, was natürlich viele Leute auch beschäftigt, was auch am 24. September zur Bundestagswahl Thema sein wird in Rostock, ist die Verlegung des Traditionsschiffs von Schmal in den Stadthafen. Ja oder nein? Wie stehst du dazu?
Ich bin dafür, dass das Traditionsschiff dort bleibt, in Schmal. Erstens geht es ja nicht nur ums Traditionsschiff, sondern auch um die weiteren Ausstellungsstücke, die dort in Schmal liegen oder stehen. Es ist so, dass wir etwa 7,5 bis 10 Millionen brauchen, um das Traditionsschiff überhaupt in den Stadthafen zu verlegen. Dann steht es da und alle können sich sicher sein, dass dort, wo es dann stehen würde, wir auch drumherum nicht mehr den Hafen, Stadthafen vorfinden, den man sich so wünscht, wie zum Grillen oder auch zum Feiern oder so. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir die 7,5 bis 10 Millionen Euro in Rostock, glaube ich, besser gebrauchen können für den schon von mir angesprochenen Sanierungsstau. Also fragt euch mal sozusagen, wie die Straßen und wie die Bürgersteige aussehen. Und ich glaube, da kann man viel, viel sinnvollere Sachen tun, als unbedingt das für das Verlegen eines Schiffes auszugeben.
Naja, aber auf der anderen Seite soll ja auch der Stadthafen aufgewertet werden. Wenn wir jetzt das Traditionsschiff nicht hinstellen, sollte vielleicht was anderes werden. Hast du da schon vielleicht eine konkrete Vorstellung?
Na, ich glaube, der Stadthafen sollte vielleicht nicht nur eine Parkanlage sein, sondern man sollte Park im Sinne von Parken, sondern im Stadthafen sollten viele kleine, aber eher an der Bevölkerung und kleinteiligen Tourismus orientierte Attraktionen entstehen, aber nicht so eine großen Geschichten, die dann im Prinzip wegen ihrer Vermarktung die Bevölkerung immer weiter an den Rand des Hafens vertreiben. Und deshalb wäre ich dagegen, dass wir das mit Hilfe des Traditionsschiffs machen, sondern eher versuchen, kleinteilig das maritime Erbe Rostocks zu pflegen.
Okay, ein weiterer Brennpunkt noch in Rostock ist, aber dann will ich eine kurze Frage dazu. Du bist ja kulturinteressiert, ich habe gelesen, du hörst gerne klassische Musik.
Ja.
Was man vielleicht gar nicht so erwartet, auf den ersten Blick.
Ja.
Weiß man nicht, ne? Da ist natürlich ein Ort, wo klassische Musik gespielt wird, das Volkstheater. Da gibt es ja schon seit längerer Zeit die Diskussion, Volkstheater Neubau oder Nicht-Neubau. Was sagst du dazu?
Naja, bisher gibt es ja Diskussionen vor allem über die Frage, was nötig ist für einen Neubau des Volkstheaters und wer es am Ende bezahlt. Und man muss, glaube ich, sehr sorgfältig abwägen. Wir haben eine freie Kulturszene in Rostock, wir haben aber auch viele andere Baustellen in dieser Stadt, wo was zu tun wäre. Und man muss am Ende abwägen, ob man für etwas, was nicht von so vielen Rostockerinnen und Rostockern genutzt wird, nachher am Ende eine Riesensumme ausgibt. Also noch ist ja nicht ganz klar, wie viel das am Ende dann wirklich wird. Und das muss man, glaube ich, sehr sorgfältig abwägen gegen viele andere Dinge, die in dieser Stadt zu tun sind. Und erst dann kann man darüber, glaube ich, eine sinnvolle Auskunft geben, ob es sinnvoll ist, das Ding zu bauen oder nicht zu bauen.
Okay, dann erstmal vielen Dank für das klare Statement. Gehst du eigentlich selber ins Theater?
Ja, klar.
Okay. Das war jetzt sehr regional alles, was wir in unserem ersten Teil des Interviews hatten. Ich würde jetzt ein bisschen Musik spielen und dann wollen wir uns mal der Bundespolitik zuwenden. Wir haben jetzt leider keine klassische Musik da, aber ich habe hier Materia am Start. Mein Rostock, gehst du da mit?
Ja.
Okay, dann bis gleich.
Loro, das ist mein Laden.
Ihr hört den Hummer auf Radio Loro 90,2. Ich bin der Aldo und mit mir im Studio ist Christian Reintke, Direktkandidat von der SPD. Eben haben wir ja schon viel Regionales besprochen, also ein bisschen die Politik hier vor Ort. Aber du willst ja nicht Oberbürgermeister werden oder sonst was, du willst im Bundestag einziehen. Ne? Aber vorher würde ich trotzdem gerne was zu Rostock fragen, weil du sagst selber, du bist Rostock ja jung, ne? Seit 1973. Was ist denn hier so deine stärkste Verbindung zu Rostock? Was feierst du am meisten von Rostock?
Naja, ich bin seit 44 Jahren in der Stadt irgendwie unterwegs. Mich hat es auch gar nicht wirklich weggezogen, muss ich zugeben. Und Ja, Rostock hat aber ganz, ganz viele Facetten, die spannend sind. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt da eine Sache, die ich total wunderbar finde. Aber diese Mischung finde ich irgendwie aus Universität, aus Brauerei, aus Fußballstadion, aus Stadthafen, das macht eigentlich die Stadt aus. Und ich mag die Stadt wie und ich kenne mich, also das ist wie meine Westentasche und deshalb möchte ich diese Stadt auch gerne im Deutschen Bundestag vertreten.
Okay, ja, kommen wir zum Bundestag. Da habe ich mal ein paar kurze Statements vorbereitet. Du sollst dich dazu einfach mit zustimmend oder ablehnend äußern, sprich ja oder nein, gegebenenfalls, wenn es dir wichtig ist, nur eine kurze Erläuterung. Ne? Okay, alles klar, bist du bereit?
Jo.
Okay, das eine hast du eben schon angesprochen, das ist ein bisschen, aber hast du schon mal gesagt, aber wir können es ja trotzdem nochmal rauskehren. Die Kita-Betreuung von Kindern soll grundsätzlich kostenlos sein.
Bin absolut dafür.
Okay, du bist selbst Vater, habe ich gelesen?
Ja, seit knapp einem Jahr. Okay. Aber ich bin nicht deshalb dafür, sondern weil ich das für als Sozialdemokrat aus Überzeugung wichtig finde, dass Bildung von der Kita bis hin zur Schule oder dem Meisterabschluss kostenlos sein sollte. Und deshalb bin ich dafür, dass wir langfristig die Kita-Plätze ausbauen, qualitativ besser ausgestalten und letztendlich kostenlos gestalten. Und zwar am besten so schnell wie möglich.
Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema, das auch ziemlich den Wahlkampf dominiert hat unter anderem. Da geht es nämlich um Geflüchtetenpolitik. These, die Politik soll eine Obergrenze festlegen, wie viele Flüchtlinge Deutschland aufnehmen soll.
Das halte ich für Quatsch. Für Humanität und Humanismus kann es keine Obergrenze geben. Menschen, die flüchten, müssen das Recht haben, aufgenommen zu werden. Wir müssen allerdings natürlich darüber diskutieren, wie die europäischen Staaten miteinander ein sinnvolles Verfahren finden, dass sich alle an dieser Humanität beteiligen.
Das heißt aber konkret, auch aufnehmen, wenn auch nicht die anderen europäischen Staaten zustimmen.
Ja.
Okay, gut. Dann bleiben wir bei dem Thema. Afghanistan ist ein sicheres Herkunftsland, in das generell abgeschoben werden sollte.
Nein. Wir haben als SPD auch auf dem Bundesparteitag übrigens gegen den Willen des Parteivorstandes beschlossen, mehrheitlich, dass wir Afghanistan nicht als sicheres Herkunftsland ansehen und dass wir deshalb nicht der Meinung sind, dass man dahin abschieben darf.
Okay, ein Thema, was ein bisschen damit zusammenhängt. Die Sicherheitsbehörden sollen mehr Befugnisse zur Terrorabwehr bekommen, auch wenn damit Freiheitsrechte eingeschränkt werden.
Ich bin seit jeher Befürworter von dem Vorrang von Freiheitsrechten. Ich war schon gegen den großen Lauschangriff, ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung und ich bin auch dagegen, dass jeder Handys abhören kann. Deshalb bin ich absolut dagegen.
Okay, dann mal ein anderes Thema, was ich persönlich sehr wichtig finde auch. Deutschland soll zeitnah aus der Kohlestromerzeugung aussteigen, um die Klimaziele von Paris zu erreichen. Also zeitnah bedeutet für mich wirklich demnächst bald, noch nicht irgendwie ein Zeithorizont von 20 Jahren.
Ja, im Prinzip bin ich dafür. Gibt zwei Sachen, die man beachten muss. Ich glaube, dass man sich keine Freunde macht, wenn man nicht vorher eine Alternative entwickelt hat, wie man die Energie sonst erzeugt, weil man dann doch zu viel Widerstand hat. Und zweitens muss man denjenigen, die bisher in dem Bereich gearbeitet haben, natürlich eine Perspektive geben, was die Jobs angeht. Also einfach nur auszusteigen, ohne irgendwie sich Gedanken zu machen, wie man damit umgeht, würde ich jetzt nicht gut finden. Aber grundsätzlich halte ich das hier für richtig.
Ja. Okay, obwohl man sagen muss, wir haben noch einen Zeithorizont von 15 Jahren, weil ich hatte letztens gerade so einen großen Klimaforscher hier auch zu Gast im Studio, der meinte, in 15 Jahren müssen wir unsere CO2-Emissionen auf null gefahren haben.
Aha.
Also ist natürlich auch ein brennendes Problem und Deutschland, CO2-Emissionen kommt halt am meisten aus der Kohle.
Man kann ja wohl innerhalb von 15 Jahren eine Lösung finden dafür,
okay,
wie man die Leute woanders beschäftigt, denke ich, oder?
Ja.
Ja.
Okay, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wenn du sagst schon Beschäftigung, das passt super. Deutschland sollte ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Ich sag mal so mindestens 1.000 Euro, damit man gut leben kann.
Ich bin dagegen, aber nicht deshalb, weil ich den Leuten das Geld nicht gönne, sondern ich bin der Meinung, dass Arbeit für ganz, ganz viele Menschen eine ganz, ganz wichtige Bedeutung hat. Übrigens nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine des Gebrauchtwerdens, der sozialen Kontakte und so weiter und so fort. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man alles dafür tun muss, dass Menschen die Chance haben, über Arbeit ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Wenn sie das nicht können, dann muss der Staat durch Sozialleistungen dafür sorgen, dass sie trotzdem abgesichert werden. Und ich halte nichts davon, dass man auch denjenigen, die das anders machen könnten, noch ein Tausender gibt. Also ich weiß zum Beispiel nicht, warum man Ackermann unbedingt noch 1.000 Euro oben drauf geben soll, mal problemisch formuliert. Und dann gibt es im Sozialstaatssystem so viele verschiedene differenzierte Bedürfnisse, dass man das, glaube ich, nicht mit einem 1.000 Euro pauschal irgendwie abgelten kann. Und deshalb halte ich vom bedingungslosen Grundeinkommen nichts. Ich bin stattdessen eher Befürworter einer bedarfsorientierten Mindestsicherung. Das heißt, wenn man sozusagen durch Arbeit oder durch andere Sozialleistungen ein gewisses Niveau unterschreitet, dass man dann automatisch auf die Mindestsicherung aufgestockt wird und dass das davon abhängt, ob man das noch benötigt oder nicht.
Also Thema Arbeit, gleich die nächste These dazu. Zeitlich befristete Arbeitsplätze sind nötig, damit Unternehmen flexibel agieren können.
Das lehne ich ab. Ich habe aus eigener Erfahrung, weiß ich also, wie es ist, wenn man nur befristet beschäftigt ist. Ich kenne das aber auch von vielen anderen, insbesondere eher jüngeren Menschen. Das verbaut den Leuten Lebensperspektiven. Man weiß nicht, ob man eine Familie gründen soll. Und in manchen Fällen führt das sogar dazu, dass man nicht mal eine Wohnung bekommt, weil ja Vermieter einen Arbeitsvertrag sehen wollen. Und wenn man dann einen befristeten Arbeitsvertrag von einem halben Jahr hat, dann ist es schwierig, eine längerfristige Wohnung zu bekommen. Und da das einen fürchterlichen Rattenschwanz nach sich zieht, bin ich absolut dafür, dass wir die sachgrundlose Befristung abschaffen. Vielleicht mal was zur Abgrenzung sachgrundlose Sachgrundbefristung. Also das schließt ja nach wie vor nicht aus, dass man sowas wie Schwangerschaftsvertretung oder Elternzeitvertretung engagiert oder wenn man mal zeitlich befristete Projektmittel hat. Aber im Grundsatz bin ich dafür, dass es nicht einfach möglich sein kann, jemanden pauschal einen gewissen Zeitraum zu befristen, ohne Angabe von Gründen.
Okay, bleiben wir nochmal beim Thema Arbeit. Weil Menschen immer älter werden in Deutschland, sollen sie auch länger arbeiten.
Das halte ich für Quatsch. Viele Leute schaffen nicht mal die Rente mit 67, arbeitstechnisch. Und wenn man ehrlich ist, bedeutet das am Ende nur eine Rentenkürzung, weil die Leute dann früher in Rente gehen, weil sie einfach nicht mehr können und müssen dann Rentenabschläge hinnehmen. Und deshalb habe ich schon die Rente mit 67 für Unsinn gehalten. Aber jetzt die bei der CDU teilweise geforderte Rente mit 70 oder so, das kann nur von Leuten kommen, die noch nie auf dem Bau oder in der Bäckerei oder im Pflegedienst gearbeitet haben. Und deshalb lehne ich das total ab.
Okay, kommen wir mal ein bisschen mehr zum Geld. Der Spitzensteuersatz sollte deutlich erhöht werden, zum Beispiel auf 53% wie in den 1990ern unter Kohl.
Ja, im Prinzip. Über die Höhe kann man nochmal diskutieren. Man kann auch darüber diskutieren, ob er noch höher sein sollte. Man muss natürlich diskutieren, ab welcher Größenordnung er dann greift und solche Geschichten. Aber im Grundsatz bin ich der Auffassung, dass diejenigen, die sich das leisten können, auch einen höheren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten sollten. Und man darf nicht vergessen, dass sie ja auch immer mehr davon profitiert haben. Also wenn man beispielsweise kostenlose Bildung genießt, wenn man beispielsweise kostenlose andere Angebote des Staates genießt, dann hat das ja auch dazu beigetragen, dass man in der Lage war, ein entsprechendes Einkommen zu erzielen. Das hat man ja nicht allein nur aus eigener Kraft geschafft und deshalb bin ich auch der Meinung, dass man durchaus diskutieren kann, dass stärkere Schultern auch mehr schultern sollten.
Okay, in Deutschland sollte es eine Reichensteuer geben, ja oder nein?
Was ist eine Reichensteuer?
Na, sagen wir mal Vermögen ab 1 Million.
Okay, wir reden also über eine Vermögensteuer.
Weil ja, Vermögensteuer.
Weil die Reichensteuer ist ja immer traditionell eher gemeint, die Besteuerung von nochmal besonders hohen Einkommen.
Okay.
Ich bin Befürworter einer Vermögensteuer. Allerdings ist das Problem, dass die Vermögensteuer in Deutschland ja nicht erhoben wird, weil sie mal vom Verfassungsgericht als nicht verfassungsgemäß bezeichnet wurde. Und seitdem gibt es keinen neuen vernünftigen Vorschlag darüber, wie man das verfassungsgemäß neu regeln kann. Also zumindest so einen, der dann schon beschlussreif ist. Wenn es den gibt, werde ich mich dafür einsetzen, dass das kommt.
Okay, das kannst du ja vielleicht demnächst, wenn du im Bundestag sitzt.
Ja.
Weil den Auftrag vom Gericht gab es ja, das neu zu regeln.
Und der ist schon mittlerweile 20 Jahre alt, richtig.
Wie die Zeit vergeht. Eine Frage habe ich noch. Der Besitz und Anbau von Cannabis sollte in Deutschland legalisiert werden.
Ja.
Okay, ohne weiteres Wenn und Aber. Gut, das waren jetzt nochmal ein paar kurze Fragen, die mal ein bisschen das umrissen haben, was dich und deine politische Meinung auszeichnet. Einiges war ja nicht ganz SPD-konform, zumindest die große politische Leitlinie. Wie gehst du damit um?
Doch, also das meiste von dem, was ich gesagt habe, entspricht auch der Beschlusslage der SPD. Aber es ist, kommt immer mal wieder vor, dass man als Mitglied einer Partei nicht mit allem einverstanden ist, was die Partei mehrheitlich beschließt. Ich war beispielsweise kein Befürworter der Agenda 2010 und Hartz IV und bin auch dafür, dass wir zentrale Bereiche davon wieder neu regeln. Also auf der anderen Seite bin ich beispielsweise jemand, der Kriegseinsätze der Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes ablehnt, der damals gegen die Einführung der Vorratsdatenspeicherung war. Und ich bin auch jemand, der beispielsweise TTIP und CETA im derzeitigen Zustand ablehnt. Aber das sind immer Punkte, die man innerparteilich diskutiert und dann kann man sich manchmal durchsetzen und manchmal eben nicht. Und ich würde mich aber nicht davon abhalten, weiterhin meine eigene Position zu beziehen.
Okay, soweit jetzt mal zur Politik. Was ich mich selbst auch gefragt habe, was ich dich jetzt auch fragen will, du bist ja schon die Treppen hier hoch geschnauft und du hast jetzt Wahlkampf gehabt. Am Sonntag ist es vorbei. Wie anstrengend war der Wahlkampf für dich?
Ja, der war schon ganz schön anstrengend, weil viele Leute glauben ja immer, dass da ein Riesenapparat hintersteht. Wir haben zwar eine relativ große Zahl von Freiwilligen, die den Wahlkampf unterstützen, aber die meisten davon machen das ehrenamtlich und nicht jeder hat immer Zeit. Und insofern ist das nicht immer ganz einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Und da gehört viel auch eigenes Engagement dazu. Und deswegen ist das natürlich anstrengend. Aber andererseits, das hat man sich ja selber so ausgesucht.
Ja, hast du dir so selber ausgesucht?
So sieht's aus.
Ja. Noch mal eine Frage, wenn es jetzt nicht klappen sollte, dass du in dem Wahlkreis gewinnst, was macht denn Christian Reinke nach der Wahl? Oder hast du einen sicheren Listenplatz in der SPD?
Also ich würde den Listenplatz nicht als sicher bezeichnen. Ich muss das Direktmandat gewinnen. Also wer will, dass ich in den Deutschen Bundestag einziehe, muss mir am Sonntag die Erststimme geben. Und ja, ganz einfach, ich bin 2014 in die Rostocker Bürgerschaft gewählt worden. Ich bin noch bis 2019 Mitglied der Rostocker Bürgerschaft. Also politisch langweilig wird mir nicht.
Ja, und sonst so beruflich?
Na, ich bin derzeit noch in Elternzeit, bin dann danach habe ich noch einen Lehrauftrag an einer Hochschule und den werde ich dann erfüllen.
Ja, was machst du Sonntagabend?
Sonntagabend, dann werden wir auf der SPD-Wahlparty in der Pumpe ab 17 Uhr eintreffen und dann wird ab 18 Uhr Prognosen geguckt und irgendwann gibt es ja auch in Rostock die Entscheidung und vielleicht wird es ja spannend.
Okay, vielen Dank für das auch recht ausführliche Interview. Ja, ich wünsche natürlich politisch neutral viel Erfolg.
Ja.
Okay.
Gut, Dank.
Das war Christian Reinte, Direktkandidat der SPD. Ja, wir haben es jetzt 15.33 Uhr. Hört den Homer auf Radio Lore. Ich spiele erstmal ein bisschen Musik, bevor ihr denn einen Plattentipp zu der Künstlerin Alice Wolf bekommt.
Loro, du hast den Wahl.